auch schon mitgeteilt hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass uns Geld nie zufrieden macht. Oder Bildung, die wo studieren, die sagen, vielleicht hätte ich lieber Handwerk gelernt. Die wo Handwerk lernen, die sagen, hätte ich lieber studiert. Und Vergnügen, das macht uns auch nicht zufrieden. Urlaub muss sein, aber wenn das alles ist, wir merken oft, dass wir nach dem Urlaub auch wieder ausgebrannt sind. Was haben wir noch? Erfolg. Das hat auch mal alles seine Zeit, gell? Aber dann merken wir, das kostet so viel, das nimmt uns so stark in Anspruch, Erfolg. Das kostet uns Zeit, das kostet uns Einsatz. Wir machen uns krank dabei. Erfolg stellt uns auch nicht zufrieden. Und aber trotzdem hat Gott, können wir auch trotzdem, das soll uns eigentlich fragend machen, gell? Was Gottes Plan für uns ist und Gottes Ratschluss. Die Bibel sagt uns, dass Gott einen Ratschluss hat, ein Geheimnis, eine Ökonomie. Und es hat alles mit uns zu tun. Und die ganzen Dinge, Geld, Bildung, Vergnügen, Erfolg, das ist eigentlich, das brauchen wir. Wir brauchen Geld, wir müssen uns weiterbilden. Aber das ist nicht alles, gell, auf dieser Erde. Das macht uns auch nicht zufrieden. Und Gott sagte, als er den Menschen gemacht hat, sagt er, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild. Das ist mal schon sehr bedeutungsvoll. Wir sind geschaffen in dem Bild Gottes. In seiner Gleichheit. Er sagt in seinem Bild und in seiner Gleichheit. Und er hat uns Menschen geschaffen als ein Gefäß. Das können wir lesen in Römer 9, Vers 23. Römer 9, Vers 23. Da heißt es, ich lese schon ab 21, hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen. Also es gibt einen Töpfer, das ist in dem Fall Gott, und der formt uns aus Ton, aus Erde, vom Acker, zu einem Gefäß. Ich meine schon wunderbar, wenn wir das wissen, ich bin ein Gefäß. Ein Gefäß soll was beinhalten. Und dann sagt er, um zugleich den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundzumachen, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also Gott hat Gefäße gemacht, damit wir Herrlichkeit, das Bild, ein Bild der Herrlichkeit tragen sollen. Den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundzumachen. Den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen kundzumachen. Gott will also an uns, wo er uns als Gefäß geschaffen hat, möchte er, dass was zum Ausdruck kommt. Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist immer ein Bild, ist immer das Bild Gottes. Wenn die Bibel von Herrlichkeit spricht, dann kommt das Bild hervor, das Gott sich wünscht. So wie er uns geschaffen hat, so will er das haben, das ist Herrlichkeit, wenn Gott zum Ausdruck kommt. Und jetzt, wir sind Gefäße und Gott möchte unseren Inhalt sein, damit durch das Gefäß was zum Ausdruck kommt. Wenn das Gefäß leer ist, das ist schlecht, dann ist Unzufriedenheit da, dann streben wir nach den materiellen Dingen, gell, nach dem Geld und nach Vergnügen. Und dann merken wir wieder Unzufriedenheit. Also wieder daneben. Wieder nicht das, was es sein soll. Und dann lesen wir in, vielleicht noch, wir kennen das ja alle, aber es gibt ja auch einige, es gibt jetzt auch zwei, drei, wo nicht so oft die Versammlung kommen. Wir sind aus drei Teile geschaffen. Das ist schon bekannt, gell, das weiß man. Leib, Seele und Geist. Gell. Aber ich mal es trotzdem mal her. Wir sind, wie soll ich es machen, schwarz oder grün? Unser Leib und dann eine Seele und dann ganz im Inneren unseren Geist. Und so ist der Mensch, das habe ich mal so ausgedacht, ne? Kann man dann so schön machen. Ja, so. Wunderbar, ne? Ist unser Leib. Und da haben wir die Seele. Und das ist unser, das ist der menschliche Geist. Wunderbar. Seinem Bild geschaffen, Gottes Bild, nach seiner Gleichheit. Und mit dem Leib, das lesen wir auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Kannst du mal lesen? 1. Thessalonicher 5, Vers 23 zeigt uns, dass wir aus drei Teilen bestehen.
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist, eure Seele und euer Leib mögen vollständig ohne Tadel bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Genau. Das ist sehr wichtig. Gott möchte unseren Leib, unser ganzes Sein vollständig bewahren, untadelig, bis er zurückkommt. Und das ist immer schon sehr gut, wenn wir uns das merken können. Untadelig möchte er uns bewahren, bis zur Ankunft des Herrn. Und wenn man das überlegt, was heute alles mit uns Menschen passiert, gell? Was wir alles in uns aufnehmen. Ein Vers sagt mal, dass durch die Lüste des Betrugs, dass wir unseren Mensch, dass der Mensch verdorben wird. Ja? Aber Gott hat was ganz anderes vor. Aber das ist nur nebenbei. Und mit dem Leib, dort redet man mit der materiellen Welt in Berührung. Ja? Wir nehmen alles wahr, was um uns herum ist. Wir essen, wir trinken, das brauchen wir alles für unseren Leib. Und die Seele ist schon etwas tiefer. Da kommen wir mit der physischen Sphäre kommen wir da in Verbindung. Unsere Gefühle, unseren Willen, unseren Verstand, das ist ein bisschen tiefer wie unseren Leib. Das ist ja nicht so einfach, wenn wir unser Bein brechen, gehen wir zum Arzt, kriegen einen Gips, heilt relativ schnell. Aber wenn wir in unserer Seele krank sind, das ist schon etwas tiefer. Das ist nicht so einfach, damit umzugehen. Braucht lange Therapie, Burnout, 3-4 Monate, ganzes Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Die Seele ist etwas tiefer. Und dann haben wir noch den Geist. Mit dem Geist treten wir in die göttliche Sphäre ein. Da können wir mit Gott in Kontakt aufnehmen. So ist der Mensch geschaffen. Das hat sich Gott ausgedacht. Drei Teile. Leib, Seele und Geist. Super, danke. Ich habe nämlich gerade vorher noch Brot gegessen, nichts getrunken. So. Aber weil uns Gott geschaffen hat, haben wir eigentlich auch gut die Natur in uns. Wir wollen auch das Gute. Wir wollen Aufrichtigkeit. Wir wollen auch, wir sind liebenswürdig. Wir sind freundlich. Das ist eigentlich, Gott hat uns gut geschaffen. Mit einer guten Natur. Muss man sagen. Aber wir stellen auch fest, dass wir eine böse Natur haben. Und die böse Natur, es gibt die böse Natur in uns, das ist Realität, die stellen wir auch fest. Wir wollen gern lieben, aber dann verletzen wir uns wieder manchmal, wir nehmen uns gute Dinge vor, dann schaffen wir es nicht. Und die böse Natur, das ist eigentlich, das nennt die Bibel Sünde. Das ist durch den Fall des Menschen, ist die Sünde in uns gekommen. Und da können wir uns auch nicht dagegen wehren. Das kriegen wir durch unsere Geburt, kriegen wir das mit. Ja. Obwohl Gott uns eigentlich gut geschaffen hat, ist doch die Sünde in uns Menschen hineingekommen. Und das ist die böse Natur. Leider. Und obwohl wir das Gute tun wollen, bringen wir doch oft das Schlechte zum Ausdruck. Und das hat uns, der Apostel Paulus hat uns das sehr klar gemacht. Gell? Er hat gesagt, obwohl er das Gute tun will, ich lese es vor in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, nicht aber das Vollbringen des Guten. Das ist eigentlich die Erfahrung, wo wir oft auch machen. Ja, nehmen wir uns das Gute vor und manchmal kommt das Schlechte zum Ausdruck. Wir wollen Gutes tun, aber wir finden uns dann ganz woanders. Und dann sagt er in Vers 20, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Durch den Fall des Menschen ist die Sünde in uns hineingekommen. Und wir stellen fest, dass wir eigentlich die negativen Dinge, die brauchen wir gar nicht lernen. Die kriegen wir von Geburt mit. Es fängt bei den kleinen Kindern an. Diese sündige Natur. Und dann sagt sogar die Bibel in Epheser 2, Vers 1, dass wir von Natur, von Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Das Ergebnis der Sünde ist, dass wir tot sind, obwohl wir leben. Aber das zeigt, der Geist ist nicht lebendig. Unser innerer Teil, der normal auch lebendig ist, der wird durch die Sünde getötet. Der ist tot. Die Sünde trennt uns von Gott. Keine Beziehung mehr. Wir Menschen haben natürlicherweise keine Beziehung zu Gott. Weil die Sünde und das Negative, was wir mitkriegen, was wir in die Wiege gelegt kriegen, das trennt uns von Gott, die Sünde. Aber wir sind heute am Ende. Denkt dran, Gottes Geschenk für uns Menschen. Es ist noch nicht das Ende. Es ist nur eine Feststellung und eine Tatsache. Kolosser 1, Vers 21 sagt, Kolosser 1, Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, durch die Gesinnung in den bösen Werken. Wir haben uns eigentlich Gott entfremdet und sind auch Feinde geworden. Und sogar geht es so weit, dass auch der Paulus, das war eigentlich ein ganz intelligenter Mensch, er war sehr gebildet, zu seiner Zeit schon. Und er hat viele Dinge festgestellt und auch niedergeschrieben. Lasst uns das also, er hat sogar festgestellt, dass die Sünde herrscht in unserem sterblichen Leib. Sogar die Sünde setzt sich immer durch. Das Schlechte setzt sich immer durch in unserem Leib. Und die herrscht sogar über uns Menschen. Eigentlich kein guter Zustand für einen ungläubigen Menschen. Kein guter Zustand. Und sowas von Gott nicht geplant. Gott hat gesagt, er will uns zu einem Gefäß zu seiner Herrlichkeit machen. Und er will uns sogar untadelig bewahren, bis er wiederkommt. Das müssen wir immer sehen, dass Gott was ganz anderes vorhatte. Aber dass durch den Fall des Menschen haben wir uns Gott entfremdet, sind Feinde geworden und sogar die Sünde, die herrscht über uns Menschen. So sieht's aus. Die Sünde herrscht über uns Menschen. Das muss ich mir vorstellen. Die regieren uns am Leben, wenn wir ungläubig sind, auf jeden Fall. Und jetzt muss man auch noch sagen, wir Menschen sind ja ganz schön gebildet und wir haben eine gute Ethik, wir wollen gute Werke tun, aber das reicht nicht aus. Gell? Das reicht nicht aus. Unseren Menschen können wir schön anziehen, aber das Innere wird nicht dadurch verändert. Wir können gute Werke tun, sieht nach außen gut aus, aber dann ist das Problem der Sünde noch längst nicht gelöst. Und das ist auch heute, ja, wir sind heute tolerant die Gesellschaft, viele wollen Gutes tun, aber das reicht nicht aus, um wieder in den Zustand zu kommen, den Gott uns haben will. Und jetzt hat Gott uns was vorbereitet. Er hat seinen Sohn, er hat ein Erlösungswerk. Er möchte uns von der Herrschaft der Sünde, möchte er uns erlösen. Er hat ein Erlösungswerk geschaffen. Und es fängt an in Johannes 1. Gott kommt auf die Erde. Gott persönlich wird ein Mensch. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt's, in Vers 14, das Wort wurde Fleisch, es wohnte, es zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als Gott auf die Erde gekommen ist, hat er uns das wahre Menschsein gezeigt. Er ist auf die Erde gekommen als Menschen. So beginnt eigentlich das Erlösungswerk. Er ist, das können wir auch noch hier hermalen, ich habe mal das Bild. Gott war eigentlich im Himmel, unsichtbar für uns. Dann kommt er auf die Erde und er wurde Fleisch, gell? Das kennen wir alle. Er hat unter uns gewohnt. Die Fleischwerdung. Die Menschen damals, wo da gelebt haben, die haben Jesus gesehen. Und die haben sogar bezeugt, dass sie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Und er war voller Gnade und voller Wahrheit, voller Wirklichkeit. Er hat ein Leben gezeigt, das haben die Menschen bis damals noch nicht gesehen. Und jetzt, und in Kolosser 2, Vers 9, auch ein ganz guter Vers zum Genießen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In diesem Menschen, er war Gott und er war Mensch. Wenn du ihn gesehen hast, sogar hat er mal zu jemandem gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Sogar jemand gefragt, zeige uns den Vater. Und dann hat Herr Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die ganze Fülle Gottes hat in diesem Menschen gewohnt. Und viele Menschen, die wollen das nachahmen. Es reicht aber nicht aus. Auch wieder nur äußerlich, nur außen. Das können wir nicht durchhalten. Wir machen das vielleicht vor den Menschen, wenn wir in unserer Wohnung sind. Dann ziehen wir unseren Anzug wieder aus und dann leben wir wieder, wie es uns gefällt. Das bringt auch nichts. Dann ist Gott weitergegangen. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist in die Erde. 3 Tage war er in der Erde. Totenreich. Und dann ist er wieder aufgefahren zum Vater. Und dann war Pfingsten und dann kommt er in uns hinein als der Geist. Das ist die Auferstehung. Und das ist, der Herr ist der Geist. Der Geist. Das ist ein wunderbares Werk, das Gott sich überlegt hat. Er hat einen Prozess durchgemacht. Er hat hier erstmal ein wunderbares menschliches Leben geführt. Er hat gezeigt, wie das Leben aussieht. Dann ist er durch den Tod gegangen. Das ist auch eine Bedeutung in der Schrift, wenn Blut vergossen wird. Im Alten Testament musste immer Blut vergossen werden für unsere Ungerechtigkeiten. Und heute können wir diesen Tod für uns in Anspruch nehmen, damit alle Ungerechtigkeit, ja, damit wir gerechtfertigt sind, damit die für die ungerechten Taten, die wir getan haben, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Anstelle von uns ist er in den Tod gegangen. Unglaublich, ne? Aber wahr. Er war ein wunderbarer Mensch und er wurde getötet für uns, für unsere Schuld, für unsere Ungerechtigkeiten, für die Ungerechtigkeiten der Welt, für alle Ungerechtigkeiten ist er hier für uns gestorben. Und dieses Blut, das vergossen wurde, das spricht für uns. das rechtfertigt uns jetzt vor Gott. Wir können sagen, danke Herr, danke Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er für mich gestorben ist. Und dann wirkt es für uns. Ist wunderbar, wunderbares Werk. Aber die ganze Sache ist damit noch nicht beendet. Bei vielen, vielen Kirchen hört hier das Evangelium auf. Aber das hat noch gar nicht, das berührt uns noch gar nicht innerlich. Ist nur eine Reinigung von dem Gefäß. Das Gefäß, es war verschmutzt, unser Gefäß, durch die Sünde. Jetzt hat der Herr das Gefäß gereinigt, hat für die Sünde bezahlt, hat sein Blut vergossen. Aber jetzt geht er weiter, jetzt fährt er hoch und 40 Tage später, am Pfingsten, wurde der Geist ausgegossen. Er wurde zum Geist, der das Leben gibt. Durch seinen Tod und durch die Auferstehung wurde dieser Gott, dieser Mensch zum Geist, der Leben gibt. Er möchte das, Gott hat sich vorgenommen, das Problem des Menschen zu lösen. Wir sind in Sünde geboren, kann niemand was dafür. Und Gott hat einen anderen Plan und er hat auch eine Lösung geschaffen. Gott hat eine Lösung für uns Menschen. Er sendet seinen Sohn. Und jetzt, er möchte sogar, dass jetzt dieses Leben in uns wohnt. Er sagt, es gibt Verse, er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und jetzt lesen wir erst noch in 1. Johannes 1, Vers 29. Vielleicht kann es jemand vorlesen. Johannes 1, Vers 29.
Sieht er Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Amen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Lobt ihn an. Als Jesus auf der Erde war, hat er Johannes gesehen, das ist ein Lamm. Das ist ein Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes, auf das sie gewartet haben. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das war, als Jesus auf der Erde war, war er dieses Lamm. Und dann können wir noch weiterlesen, Johannes 12, Vers 24. Und die das Wegnehmen der Sünde, das war eigentlich nur, weil wir die Sünde gar nicht haben sollten. Wir sind, das war gar nicht gedacht, dass wir sündig sein sollten. Das ist jetzt nur mal eine Reinigung von dem Gefäß. Gott hat erstmal eine Lösung geschaffen, um uns die Sünde wegzunehmen, die wir gar nicht haben sollten. Wir waren gar nicht für dieses gedacht. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, wollte, dass wir mit ihm im Garten sind, Gemeinschaft haben, dass wir herrschen über die Erde, mit Gott zusammen die Erde beherrschen, sie uns untertan machen, uns vermehren. Und jetzt ist aber die Sünde gekommen und jetzt hat Gott eine Lösung geschaffen. Er kam als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und jetzt in Johannes 12, Vers 24, er starb als Weizenkorn. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und das hat Gott gemacht. Er ist in die Erde gefallen und hat dadurch sein Leben vermehrt. Wenn ein Weizen in die Erde fällt, dann bringt er, wie viel Mal? Ich weiß nicht, ist jetzt kein Landwirt da. Vielfältig bringt er wieder Frucht und vermehrt sich das. Und das hat Jesus gemacht. Das ist ein Bild. Das Weizenkorn, er ist ein Weizenkorn, ist in die Erde gefallen und hat dadurch das Leben vermehrt. Er teilt sein Leben uns aus, er gibt uns sein Leben. Und in 1. Korinther 15, Vers 45, auch ein ganz wichtiger Vers. Das ist wunderbar, dass die Bibel diese Verse alle uns offenbart. Das ist also nichts, was wir uns ausgedacht haben, hat alles seine Grundlage. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam, das war der vor 6000 Jahren, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, das ist ein Bild auf Christus, der wurde zum Geist, der lebendig macht. Der letzte Adam, das war der letzte Mensch, bildlich gesprochen, der wurde zum Geist, der das Leben gibt. Und das ist so wunderbar. Dieser Gott mit dem wunderbaren Menschsein hat sein Leben vermehrt, wurde in der Auferstehung zum Geist, zu einem Odem. Der Geist ist überall verfügbar, seit dem Tag der Pfingsten. Und der uns das Leben gibt. Er wurde zum Geist, der das Leben gibt. Zu einem lebengebenden Geist. Wunderbar. Lob den Herrn. Da sind wir schon, kommen wir schon etwas näher, ne? Das Geschenk für uns Menschen. Das ist dieser Prozess, den Gott durchgemacht hat. Das ist das Geschenk für uns Menschen, dass er uns diesen Geist gibt. Und jetzt wird unser Geist, wenn wir den Herrn, wenn wir das wollen, Gott möchte uns ein Leben geben. 1. Petrus 1, Vers 3. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das nennt die Bibel jetzt Wiedergeburt. Weil der Geist, der eigentlich durch die Sünde ganz eingeschrumpft ist und tot war, die Bibel sagt, wir haben es gelesen, den Vers, wir waren tot in Übertretungen, durch unsere Übertretungen sind wir tot. Jetzt wird dieser Geist, wird durch die Auferstehung, wird wieder lebendig. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann sagt er noch in 1. Johannes 5, Vers 12, vielleicht kann es jemand lesen. 1. Johannes 5, Vers 12.
Wer den Sohn hat, der hat das Leben.
Amen.
Wer den Sohn Gottes nicht hat,
der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das heißt, durch diesen Prozess ist es möglich, dass wir den Sohn selbst empfangen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wunderbar. Und jetzt heißt es noch in Römer, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben. Also wir, wenn wir gläubig werden, wir haben diese Gabe des Geistes empfangen. Die Erstlingsgabe des Geistes haben wir empfangen. Und in Römer 6, Vers 23, wenn das vielleicht auch jemand lesen kann. Ist wunderbar. Der Sündesold ist der Tod. Also der Sündelohn, wenn wir in Sünde bleiben, dann bleiben wir im Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe, das Geschenk, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Der, wo das nicht annimmt, kein ewiges Leben. Es geschieht alles durch Glauben. Jetzt habe ich noch einen Vers. Die Brüder Petrus, die waren ja damals bei der Auferstehung dabei, nach der Auferstehung. Und die haben die Menschen aufgerufen, tut Buße. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Alles wunderschöne Verse. Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ist nicht wunderbar? Kehrt um. Damals war die Religion so stark. Jesus haben sie gekreuzigt, angepöbelt durch die Römer, ist dann die Tat ausgeführt worden. Aber Petrus ruft die damalige Welt auf und sagt, tut Buße. Lasse sich jeder taufen zur Vergebung eurer Sünden. Wir erfahren den Tod des Herrn, die Vergebung der Sünden, die Vergebung unserer Ungerechtigkeiten. Als sündlicher Heidke, das Wort gibt es so fast nicht mehr, aber ungerecht, ja? Ungerechtigkeiten ist auch Sünde. Der Herr nimmt, der sorgt für unsere Ungerechtigkeiten, er bezahlt dafür. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das Bild ist wirklich echt und wahr. So werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Wunderbar. Und dann, es geht noch weiter, in Hebräer 6 sagt sogar, dass wir geschmeckt haben, wir schmecken sogar. Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und etwas geschmeckt haben von der himmlischen Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes. Das müssen wir schmecken. Das können wir schmecken. Wir haben empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wir sind erleuchtet worden von der himmlischen Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes. Und jetzt noch ein Vers, noch zwei Verse. Johannes 4, Vers 10. Es war eine wunderbare, schöne Begebenheit mit Jesus und einer Frau am Brunnen. Und dann sagt er zu der Frau, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also, was heißt es für uns heute? Wenn du die Gabe Gottes kennst, wenn du das alles, es ist doch alles so klar, er ist der Geist geworden, er ist der lebengebende Geist, er will unseren inneren Teil wieder ausfüllen. Und dann würdest du sagen, würde die Frau sagen, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, weil der Herr Jesus hat ja die Frau angesprochen und hat gesagt, liebe Frau, gib mir was zu trinken, ich habe Durst. Aber wenn die Frau erkannt hätte, wer der ist, wozu ihr redet, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also es kann nur an uns liegen. Das lebendige Wasser, das steht bereit. Wenn die Frau Jesus gewusst hätte, wer der ist, wer zu ihr redet, und da hätte sie mit Sicherheit ihn sofort gebeten, Herr, gib mir dieses Wasser. Später hat es danach gemacht. Aber er ist der Fähige, der uns diesen Geist, er spricht nämlich dort von dem Geist, er ist der Fähige, der uns diesen Geist geben kann. Wenn du die Gabe Gottes kennst und wer der ist. Aber ich denke, wir haben, so wie wir jetzt hier sind, wie wir uns alle kennen, haben wir eigentlich diesen Geist schon empfangen. Und was ist jetzt für uns Gläubige wichtig? Der Timotheus sagt es immer. Timotheus 2, Vers 6. 2. Timotheus 1. Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes neu entfachst, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Wir müssen immer die Gabe neu entfachen. Wir sind alle gläubig, wir haben den Geist schon empfangen. Alle. Ist wunderbar natürlich die Geschichte zu lesen. Ist schon Genuss für uns, gell? Dass Gott so einen Prozess gemacht hat. Wo wären wir heute, wenn wir den Geist nicht empfangen hätten? Wir wären vielleicht religiöse Menschen, weil wir uns vielleicht für das interessieren. Wir würden versuchen, Gott ähnlich zu leben. Aber das würde uns nicht weiterhelfen. Vielmehr haben wir heute dieses Leben. Gott selbst haben wir dieses Leben heute empfangen. Und jetzt gilt's, immer wieder das neu zu empfangen. Für uns Gläubige, immer wieder neu zu empfangen. Rufe seinen Namen an. Lebe mit ihm tagsüber. Und vielleicht noch ein Wort zur Taufe. Wenn wir den Geist empfangen, wenn wir gläubig werden und die Bibel, die Schrift sagt, dann vielleicht Matthäus 4, Vers 17. Wir haben ja nächste Woche eine Taufe, falls sich noch jemand taufen lassen will und noch nicht getauft ist. Matthäus 4, Vers 17. Nein, das war das nicht. Tut Buße, denn das Reich bekenne. Wo war das mit der Taufe? Habe ich jetzt gar keinen Vers. Auf alle Fälle, wer glaubt, Matthäus 16, Vers 16. Genau. Ist wichtig. Matthäus 16. Wer glaubt und getauft wird, wo steht es? Markus 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also die Errettung, die völlige Errettung, die besteht eigentlich aus einem Schritt. Das sind aber zwei. Wie soll man sagen? Glaube und Taufe. Genau. Weil es ist einfach noch ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt und auch vor uns, für die, wo dabei sind. Ich gehöre jetzt Christus. Ich habe sein Leben empfangen. Das ist eigentlich die völlige, vollständige Errettung. Und wir, durch die Taufe kommen wir auch, wenn wir versetzt, ist nochmal ein Bild für uns, stärkt auch unser Glaubensleben, dass wir ganz versetzt werden, auch in das Reich der Himmel. Wer glaubt und getauft wird, der soll gerettet werden. Und sagt dann noch in Johannes 3, Vers 5, dass wir geboren werden aus Wasser und aus Geist. Das ist wunderbar. Das ist eigentlich das Geschenk, das Gott für uns hat. Er kommt in seinem Sohn auf die Erde, vollbringt für uns die Erlösung, bezahlt für unsere Ungerechtigkeiten durch seinen Tod und schenkt uns sogar sein eigenes Leben. Und jetzt sind eigentlich alle drei Teile befriedigt. Unseren Leib mit dem Leben auf dieser Erde, für unsere Seele, da kriegen wir jetzt auch was von unserem Geist, da werden wir auch zufriedengestellt. Und in unserem Geist, unser Vakuum ist ausgefüllt mit Gott selbst, mit dem Menschen Jesus. Und so kann eigentlich dieses Leben, kann eigentlich Gottes Plan erfüllt werden. Dieses Leben, das breitet sich jetzt von innen aus, nicht mehr von außen. Außen ist viel zu kompliziert. Das schaffen wir nie. Das ist ja nur eine Show, außen. Wenn wir für uns sind, dann leben wir wieder wie ein Affe, gell? Dann macht raus mit der Banane vor den Leuten. Und wenn er wieder in seinem Käfig ist, in seiner Hütte, dann denkt er, die sollen mich alle in Ruhe lassen, gell? Dann lebt er wieder sein Affenleben. Gell? Aber wenn wir göttlich leben wollen, dann brauchen wir das göttliche Leben. Und das durchdringt unser ganzes Sein. Und so erfüllt Gott seinen Plan. Er sagt nämlich, dass wir in sein Bild gleichgestaltet werden. Das ist eigentlich die Absicht unseres menschlichen Daseins. Und auch die Kraft, die uns bewahrt für das zukünftige Zeitalter. Euer Geist, euer Leib, eure Seele sollen bewahrt werden, unsträflich. Hier ist das Potenzial drin. Hier ist das göttliche Leben, das fähig ist, das göttliche Leben zu leben. Das ist das ganze Geheimnis. Und das ist ein Riesengeschenk. Also ich schätze das persönlich. Ich danke dem Herrn, dass er meinen Geist wiedergeboren hat. Das ist für mich eine Offenbarung, das ist eine Vision. Ich habe lange ohne den Geist gelebt, christlich. Muss man sich vorstellen, ne? Gar kein Bewusstsein gehabt, dass der Herr in mir lebt. Plötzlich hat mir jemand gesagt, Christus lebt in dir. Du brauchst ja das gar nicht mitzumachen alles. Du brauchst dich doch gar nicht mehr anzustrengen. Es kommt doch gar nicht auf das Äußere drauf an. Das war für mich eine Riesenbefreiung. Und ich möchte auch immer meinen Geist entfachen. Und das ist eigentlich auch ganz einfach, gell? Einfach mit dem Herrn zusammenleben, tagsüber. Einfach mit ihm umgehen. Beten im Auto, den Namen des Herrn anrufen, ihm danken für den Geist, den er uns gegeben hat, dass er so ein wunderbares Leben hat. Das fällt uns eigentlich nicht schwer. Und so breitet sich das Leben in unser Sein hinein aus. Das ist das ganze Geheimnis. Und wie gesagt, Gott bringt uns wieder zurück zu seinem ursprünglichen Gedanken, zu seinem ursprünglichen Plan. Und so erfüllt auch Gott seinen Plan. Und das Zeitalter geht auch mal zu Ende. Und da werden die Menschen, die von Neuem geboren sind, die mit Christus leben, gelebt haben, die werden noch mit ihm herrschen. Die werden die Erde erben. Das sind auch Zukunftspläne. Aber heute schon ist dieses Leben ein Genuss für uns. Lob den Herrn.